Ihr dürft 1. Mose aufschlagen. Wir sind im Kapitel 30 stehen geblieben. Bis Vers 24 sind wir gekommen letzte Woche, deswegen lesen wir heute im Vers 25 weiter. Wir haben letzte Woche gelesen, wie Gott den Jakob geschliffen hat. Über viele Jahre. Gott hat den Jakob in das Haus seines Onkels Laban gebracht und in Laban hat Jakob so seinen Meister und seinen Schleifstein gefunden, denn Laban war noch ein größeres Schlitzohr als der Jakob selbst. Laban war sozusagen der Spiegel für Jakob, der ihm seine eigene Sünde vor Augen gehalten hat. Kurz Wiederholung, Jakob hat sich verliebt in die jüngere Tochter von Laban, die Rahel. Name bedeutet so viel wie Mutterschaf, also Rahel, die scharfe Mutti. Und er war gewillt, alles zu tun, um diese Frau zu bekommen. Und Laban hat es ausgenutzt und hat ihn 14 Jahre dafür abgezockt. Jakob wollte eigentlich nur diese eine Frau haben, in die er verliebt war. Aber durch Labans Betrug endete er erstmal mit zwei Frauen, nämlich eben mit Rahel, der scharfen Mutti, und dann mit Lea, der matten Lea, der blinden Kuh. Lea heißt übersetzt so viel wie Wildkuh. Das war die ältere Schwester von Rahel. Und ja, objektiv betrachtet war sie eigentlich die bessere Frau, die geistlichere Frau. Lea war sehr fruchtbar, aber Rahel war unfruchtbar. Und das hat dann zu einem jahrelangen Gebärwettstreit geführt und zu einem Zickenkrieg. Und im Zuge dessen wurden dem Jakob noch zwei weitere Frauen aufgedrängt, nämlich die beiden Mägde seiner beiden Frauen. Und das hat dieses Familiendrama natürlich nur vergrößert. Also hier haben wir einen Mann, der eigentlich große Verheißungen hatte, den Gott gebrauchen wollte, der ein Riesenpotenzial hatte. Und den Gott einfach nur beschenken wollte in seiner Gnade und der selbst eigentlich nur Gottes Segen haben wollte und die Frau, die er liebte. Aber durch seinen Mangel an Gottvertrauen und Ungeduld und seine eigenwillige, fleischliche, betrügerische Art hat er ein absolutes Chaos aus seinem Leben gemacht. Also 14 Jahre Seifenoper haben wir gesehen, 14 Jahre lang Drama, das er durchleben musste. Mit einem betrügerischen Chef und Schwiegervater, mit einem unehrlichen, mit Stress auf der Arbeit und mit keinem Frieden daheim in der Familie. Und das ist, was Sünde anrichtet in unserem Leben, nämlich Chaos und Drama. Es ist so viel besser, einfach Gott zu vertrauen und einfach stur auf sein Wort zu hören, was er uns sagt, denn das ist viel, viel besser für unser Leben. Aber trotz all diesen Menscheln und trotz allem menschlichen Versagen sehen wir doch, wie Gott souverän seinen Plan ausführt und wie er am Wirken ist in dem Ganzen. Nachdem Jakob seine Frau Rahel endlich erarbeitet hat, 14 Jahre lang, und nachdem sie endlich auch einen Sohn geboren hat, wächst jetzt in Jakob der Wunsch in seinem Herzen, wieder zurückzukehren in das verheißene Land. Zurückzukehren an den Ort, wo er eigentlich hingehört, an den Ort, wo er eigentlich sein sollte. Und vielleicht bist du ja heute Morgen an diesem Punkt in deinem Leben. Vielleicht hast du durch Sünde und Rebellion gegen Gott und sein Wort einen absoluten Saustall aus deinem Leben gemacht. Aber Gott ist treu. Er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Und er ist dir nachgegangen und er klopft an die Tür deines Herzens. Und er wächst in deinem Herzen dieser Wunsch, wieder zurückzukehren, wieder heimzukehren. Und wir sind so froh, dass du heute hier bist. Und Gott, der Vater, ist froh, Sein Vaterherz für dich ist Liebe und seine Arme sind weit offen für dich, verlorenen Sohn, und für dich, verlorene Tochter. Sein Herz ist, dich wieder aufzunehmen, dich zu heilen, dich wieder herzustellen, dich zu segnen. Im 1. Johannesbrief lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also willkommen daheim. Wir haben einen Gott, der barmherzig ist, dessen Barmherzigkeit neu ist, jeden Morgen. Und wir dürfen immer wieder einen Neuanfang haben. Wir haben einen Gott, der uns eine zweite Chance gibt und eine dritte Chance gibt und eine vierte Chance gibt. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Amen. Lasst uns in Vers 25 lesen. Und es geschah, als Rahel den Josef geboren hatte, da sagte Jakob zu Laban: Entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, für die ich dir gedient habe, damit ich wegziehe. Du selbst erkennst ja meinen Dienst, mit dem ich dir gedient habe. Und Jakob war ein harter Arbeiter. Jakob war auch ein guter Arbeiter. Er war ein begabter Hirte. Jakob hat das Beste gegeben. Und zusätzlich hat natürlich auch der Herr das Werk seiner Hände, seine Arbeit gegeben. Er hat ihm Erfolg geschenkt, er hat ihm Gelingen gegeben. Ich denke an dieses Lied von Keith Green, in dem es heißt: Keep doing your best and pray that it's blessed and he'll take care of the rest. Also tu dein Bestes und bete, dass Gott es segnet und er wird sich um den ganzen Rest kümmern. Und so wollen wir unsere Arbeit tun, zu der Gott uns berufen hat. Wir wollen unser Bestes geben, wir wollen alles für Gott tun. Im Kolosserbrief, im Kapitel 3, im Vers 23, heißt es: Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Als dem Herrn. Er ist unser Chef, er ist unser Belohner. Wir bleiben so oft an den Äußerlichen hängen und auch an den Menschen hängen, die Gott so in unser Leben gestellt hat, vielleicht unseren Vorgesetzten. Aber wir müssen wirklich versuchen, Gott in jeder Situation unseres Lebens zu sehen. In jeder Situation unser Herz auf ihn auszurichten, in jeder Situation versuchen, ihm Ehre zu bringen. Wir sind seine Botschafter. Also versuch das in deinem Leben selbst mit den Labans, die Gott in dein Leben stellt. Vielleicht ist es dein Chef oder dein Lebenspartner, dein Ehepartner oder dein Sportfreund, ein Bruder, eine Schwester in der Gemeinde. Na, diese Schleifsteine, die Gott in unser Leben bringt. Und seht hier, Laban versucht, den Jakob zu halten, seinen Arbeitgeber zu halten. Er war sein Arbeitnehmer zu halten, will ich sagen. Er war ein guter Arbeiter. Seht hier im Vers 27, Laban aber sagte zu ihm: Wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich habe durch Wahrsagung erfahren, er war ein Okkultist, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet hat. Dass der Herr mich um deinetwegen gesegnet hat. Das ist ein Zeugnis, wenn dein ungläubiger Chef oder von mir aus ein ungläubiger Mann, der dir das Leben schwer macht, erkennt, dass Gott ihn gesegnet hat um deinetwillen. Und seht hier, er verwendet hier den Bundesnamen. Herr ist groß geschrieben, das ist der Bundesname Jahwe hier. Und das war nicht Labans Gott. Aber er sagt, der Herr hat mich gesegnet um deinetwillen. Aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 7 wissen wir, dass Gläubige ein Segen sind für ihre Familienmitglieder, für ihre Angehörigen, für ihre Familien. Du bist ein Segen für mich geworden. Wow. Möge das die Geschichte unseres Lebens sein. Immer und immer wieder. Laban war relativ arm, als Jakob zu ihm kam. Und jetzt ist er durch Jakobs gute Arbeit und durch Gottes Segen, und das wirkt ja oft zusammen, ein wohlhabender Mann geworden. Und er sagte, bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Da sagte er zu ihm, das heißt Jakob spricht jetzt, du weißt ja selbst, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Vieh bei mir geworden ist. Denn wenig war, was du vor mir hattest, und es hat sich zu einer Menge ausgebreitet, und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Gott hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Hey, das soll das Zeugnis unseres Lebens sein. Lebe so jeden Tag, frag dich jeden Morgen, wie kann ich andere Menschen segnen im Namen Jesu heute? Vielleicht ist es die gute Arbeit, die du für deinen Chef und für deine Firma leistest. Vielleicht ist es ein aufbauendes, freundliches Wort für deine Kollegen oder deine Nachbarn oder deine Familienmitglieder. Vielleicht ist es das leckere Essen, das du kochst für deinen Mann und für deine Kinder. Vielleicht ist es, dass du dem Bruder beim Umzug hilfst oder der Flüchtling, den du einladest oder dem du zuhörst oder dem du Spielsachen vorbeibringst für seine Kinder. Hey, die Sprache der Liebe ist international. Und das ist schön, unsere syrischen Freunde, denen wir versuchen zu dienen, die haben mir das gesagt, wir spüren das, dass ihr ein Herz für uns habt. Und dann können wir sie auf Jesus hinweisen und wir können sagen, ja, hey, Gott liebt euch und deswegen lieben wir euch. Aber es ist er. Und es ist eine Freude, es ist ein Abenteuer, es ist spannend zu sehen, was Gott gerade tut. Letzte Woche oder vor 2 Wochen wollten 2 der Jungs eine Bibel haben, haben uns gefragt, ob sie eine Bibel mitnehmen dürfen auf Arabisch. Ja klar, super, Preis im Herrn. Und ich hoffe, dass das Leute mehr und mehr über uns sagen können. Wir wollen euren Gott kennenlernen, weil wir euch kennen. Gott hat dich gesegnet auf jeden meiner Tritte. Jesus hat gesagt in Matthäus 5, in der Bergpredigt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ist euch das bewusst, was für ein Potenzial wir als Gemeinde haben, wenn wir alle mit so einer Einstellung leben würden? Licht ist anziehend. Denkt an die Mücken und die Fliegen im Sommer, die um die Straßenlaternen herumschwirren. Licht ist anziehend. Evangelisation ist nicht kompliziert. Gottes Willen für dein Leben ist nicht kompliziert. Liebe Gott und liebe die Menschen. Das ist es. Korintherbrief heißt es, am Ende bleiben Liebe, Glaube und Hoffnung. Glaube, vertraue Gott und lass Menschen das sehen, dass du ihm vertraust. Und liebe Gott und aus der Liebesbeziehung mit ihm liebe andere Menschen. Und lebe mit dieser Hoffnung, die wir haben, die über dieses irdische Leben hinausgeht, über das Hier und Jetzt. Wir können mit Zuversicht leben, wir können furchtlos leben, mit Frieden in dieser verrückten Welt, wo alle Leute die Panik kriegen. Wir müssen nicht im Hier und Jetzt gefangen bleiben, im Materialismus. Und wenn wir so leben, dann werden Menschen anfangen zu fragen nach deinem Gott. Denn danach sehnen sich alle Menschen. Denn wenig war, was du vor mir hattest, und es hat sich zu einer Menge ausgebreitet, und der Herr hat dich gesegnet auf jeden meiner Tritte. Nun aber, wann soll ich auch für mein Haus schaffen, für meine Familie? Bis jetzt hatte er ja nur um die Rahel geschafft, bis auf seine Verpflegung und die Unterkunft, das Zelt über dem Kopf, ist nichts für ihn abgefallen und für seine Familie. Und er sagt jetzt, ja, Elaban, ich habe 4 Frauen, die ich gar nicht alle wollte, und 11 Kinder, ist Zeit auch für meine Familie vorzusorgen. Da sagte er, Laban, was soll ich dir geben? Und Jakob sagte, du sollst mir gar nichts geben, wenn du mir diese eine Sache zugestehst, dann will ich wieder deine Schafe weiden und hüten. Ich will heute durch deine ganze Herde gehen und daraus aussondern jedes gesprenkelte und gefleckte Tier und jedes dunkelfarbige Tier unter den Schafen und das gefleckte und gesprenkelte unter den Ziegen. Das sei mein Lohn. Und meine Gerechtigkeit soll an einem künftigen Tag für mich zeugen, wenn du herkommst wegen meines Lohnes vor dir. Alles, was nicht gesprenkelt und gefleckt ist unter den Ziegen und dunkelfarbig unter den Schafen, das gelte als gestohlen bei mir. War ein tolles Angebot für Laban. Die meisten Schafe waren weiß und die meisten Ziegen waren schwarz oder braun. Das waren so die dominanten Gene, könnten wir sagen. Und dann ab und zu haben die Tiere auch ein gescheckte oder ein geflecktes Tier geworfen. Ich glaube, ist sogar noch heute so bei den Schafherden. Wenn man in der Erde kaut, wenn ich an die Schafe denke, die da weiden, die meisten sind weiß und dann gibt es so ein paar ganz wenige, die schwarze Flecken haben. Und das waren so die minderwertigeren Tiere, die Ausreißer, die schwarzen Schafe eben, die nicht die gewünschten Rassenmerkmale aufwiesen. Und Jakob sagt, diese sollen mein Lohn sein. Das war einerseits sehr praktisch, denn dadurch war es sehr leicht zu unterscheiden, welche Tiere dem Laban gehörten und welche Tiere dem Jakob gehörten. Da gab es keine Diskussion. Aber zweitens war es auch ein Glaubensschritt. Denn diese Tiere, die der Jakob ausgewählt hat, das waren die wenigeren Tiere und die weniger wahrscheinlicheren Tiere und auch die minderwertigeren Tiere. Und wir wissen aus dem Kapitel 31, Jakob wählte sie aus wegen der Offenbarung, die er von Gott empfangen hatte. Erinnert mich auch an Abraham, der das Minderwertigere gewählt hat und der Lot den Vorzug gegeben hat. Und er hat sich zufrieden gegeben mit dem, was menschlich gesehen geringer war. Und das ist eine sehr christliche Einstellung übrigens. Ihr kennt Philipper 3, achtet einer den anderen höher als euch selbst. Also gib dem anderen den Vorzug, gib dem anderen das Bessere und vertrau Gott, dass er dich segnen und dass er dich versorgen wird. Da sagt die Laban, siehe, es geschehe nach deinem Wort. Hey, das ist ein gutes Angebot, das kann ich nicht ausschlagen. So sonderte er an jenem Tag, und aus dem nächsten Vers wissen wir, dass er Laban ist, so sonderte er an jenem Tag die gestreiften und gefleckten Böcke aus und alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen, alles woran etwas Weißes war und alles Dunkelfarbige unter den Schafen und gab sie in die Hand seiner Söhne. Und er legte einen Weg von 3 Tagesreisen zwischen sich und Jakob, und Jakob weidete die übrige Herde Labans. Das heißt, der Laban, das alte Schlitzohr, hat es noch schwieriger für den Jakob gemacht, sich eigenen Besitz zu schaffen. Er hat alle gestreiften und gefleckten Tiere aus der Herde, die der Jakob weiden sollte, ausgesondert und hat sie mit seinen Söhnen weggeschickt, damit die Gene dieser nicht einfarbigen Tiere nicht weitergegeben werden können an die einfarbigen Tiere. Also auf gut Deutsch, Jakob musste wieder ganz von vorne beginnen mit einer Herde, die nur weiße Schafe hatte und einfarbige dunkle Ziegen hatte. Vers 37, war interessante Verse hier. Und Jakob nahm sich frische Stäbe vom Storaxbaum, Mandelbaum und Platane und schälte an ihnen weiße Streifen heraus, indem er das Weiße, das an den Stäben war, bloßlegte. Also er hat die Rinde abgeschält. Und er legte die Stäbe, die er geschält hatte, in die Tränkrinnen, in die Wassertränken, wohin die Tiere zum Trinken kamen, vor die Tiere hin, und sie waren brünstig, wenn sie zum Trinken kamen. So waren die Tiere vor den Stäben brünstig, und die Tiere warfen gestreifte, gesprenkelte und gefleckte Lämmer. Ziemlich seltsam, oder? Ich glaube, für uns ist es nicht wirklich ganz klar, was hier abging. Die Ausleger haben hier unterschiedliche Meinungen. Manche meinen, dass Jakob hier abergläubisch war, beziehungsweise dass eine symbolische Handlung hier ausgeführt hat. Andere meinen, dass diese Holzstäbe beziehungsweise ihr Saft eine fruchtbarkeitsfördernde oder potenzfördernde Wirkung hatte, also so eine Art Viagra für Schafe und Ziegen. Wenn die von diesem Wasser tranken, in denen diese Hölzer schwammen, dann wurden die brünstig und wer weiß, ich meine, Jakob kam aus einer alten Hirtenfamilie, er selbst hatte wahrscheinlich schon so um die 80 Jahre Berufserfahrung. Vielleicht tat er einfach sein Bestes. Wie auch immer, wir wissen, dass Gott die Tiere dazu brachte, gesprenkelte und gefleckte Lämmer zu werfen. Aus Kapitel 31 wissen wir, dass es vor allem Gottes Wirken war. Und es steht auch nicht im Widerspruch zu Jakobs Wirken in Einklang mit der Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat. Er vertraute Gott und er tat sein Bestes. Und Jakob sonderte die Lämmer aus und errichtete das Gesicht der Tiere auf das Gestreifte und alles Dunkelfarbige unter den Tieren Labans. So legte er eigene Herden an für sich besonders und tat sie nicht zu den Tieren Labans. Und es geschah, so oft die kräftigeren Tiere brünstig waren, legte Jakob die Stäbe vor die Augen der Tiere in die Tränkrinnen, damit sie bei den Stäben brünstig wurden. Wenn aber die Tiere schwächlich waren, legte er sie nicht hin. So wurden die Schwächlichen dem Laban zuteil und die Kräftigen dem Jakob. Also wie jeder gute Züchter hat Jakob versucht, die Tiere vorzupflanzen, die gewünschten, in dem Fall für ihn, gewünschten Merkmale hatte. Und er schaute darauf, dass sich von diesen Tieren vor allem die starken Tiere vermehrt haben. Bei den anderen, bei den Einfärbigen, denen ließ er scheinbar nicht diese besondere Auswahl angedeihen. Also auch der Jakob war ein Schlitzohr und wandelt hier natürlich auch ein Stück weit im Fleische, biblisch gesprochen. Vers 43, und der Mann breitete sich mehr und mehr aus und er bekam viele Tiere, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Und er hörte die Rede der Söhne Labans, die sagten, Jakob hat alles an sich genommen, was unserem Vater gehörte. Und von dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesem Reichtum verschafft. Stimmt natürlich nicht, dass er alles genommen hat, was seinem Vater gehörte. Die hatten eigentlich eine klare Abmachung. Aber Labans Söhne wurden neidisch. Nicht unbedingt, weil ihr Vater arm wurde, der hatte ja immer noch die Herden, den Reichtum, den er vorhin schon hatte. Aber sie wurden neidisch auf Jakob, weil Jakob noch reicher wurde als sein Vater. Neid. Wir dürfen Neid nicht zulassen in unserem Herzen. Das vernebelt unsere Sicht. Und außerdem ist Neid eigentlich verrückt. Wir haben alles, was wir brauchen, und trotzdem sind wir unzufrieden, nur weil ein anderer mehr hat. Weil der Nachbar das größere Auto hat, zum Beispiel. Oder der Bruder den größeren Dienst hat. Na und? Sollen wir uns deswegen unsere Freude und unsere Zufriedenheit rauben lassen? Und Neid ist ein Räuber. Gib dem Neid keinen Raum in deinem Herzen. Wenn wir neidisch sind, dann versauen wir unser eigenes Leben. Dann berauben wir uns selbst. Neidische Menschen sind per Definition unglücklich und unzufrieden. 1. Korintherbrief sagt uns, Neid ist fleischlich. Jesus hat selbst gesagt, dass Neid böse ist und dass es uns verunreinigt. Jakobus 3, Vers 16, wo Eifersucht oder Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Neid hat Jesus menschlich gesehen ans Kreuz gebracht. Pilatus erkannte, dass die jüdischen Leiter Jesus als Neid ihm überliefert hatten. Also bevor wir unser Leben versauen und andere aus Neid kreuzigen, lasst uns lieber unser eigenes Fleisch kreuzigen, so wie Jesus das sagt. Diese sündigen Impulse in uns. Lasst sie uns zu Jesus bringen und sie als Sünde bekennen und uns abwenden davon, bevor sie uns und andere zerstören. Vers 2, und Jakob sah das Gesicht Labans und siehe, es war ihm gegenüber nicht wie früher. Das ist ein weiteres Problem mit Neid und Unzufriedenheit. Es ist ansteckend. Das kannst du in der Gemeinde und in jeder anderen Gruppe auch beobachten. Es gibt fast überall ein paar wenige Unzufriedene. Man kann es ja nie allen recht machen. Und die quatschen dann oft die Glücklichen und eigentlich Zufriedenen an. Hey, bist du eigentlich zufrieden mit unserer Gemeinde? Oder Familie oder unserem Betrieb oder Club, was immer es ist? Hey, ja, ich fühle mich wohl. Ja, warum? Naja, ist dir nicht aufgefallen, dass unsere Leiter oder der Chef oder die Eltern nicht perfekt sind? Dass sie den und den Fehler haben? Ist dir nicht aufgefallen, dass sie anderen mehr Aufmerksamkeit geben oder mehr Lohn oder eine höhere Position als dir und mir? Ist dir nicht aufgefallen, dass die auf andere mehr hören als auf uns? Oh ja, du hast recht, das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Hat mich bis jetzt auch gar nicht gestört. Aber jetzt, wo du sagst, ja, ich sollte auch unzufrieden sein und eifersüchtig und neidisch und vielleicht sollte ich auch noch anderen davon erzählen. Unzufriedene, neidische machen in der Regel nicht nur sich selbst unglücklich, sondern ziehen auch andere runter auf ihre fleischliche, selbstzentrierte Perspektive und sie zerstören auch andere. Leute, Sünde ist eine Infektionskrankheit. Sünde ist ansteckend, deshalb muss sie in die Quarantäne. Sünde ist ein Krebsgeschwür, das rausgeschnitten werden muss, sonst frisst es den ganzen Leib auf. Und am besten tun wir das selbst, wenn es uns in unserem Herzen auffällt, dass da dieser Neid ist und diese Eifersucht und dass da Unzufriedenheit reinkriecht. Am besten gehen wir selbst damit um. Oder wenn jemand anderer mit seinem unzufriedenen Gefasel zu dir kommt, dann kannst du sagen, hey, kehr um, tu Buße, ich will das nicht hören. Wenn du ein Problem mit jemand anderem hast, dann klär das mit ihm persönlich, aber laber mir nicht die Ohren voll mit deinem Gift. Ich will nichts davon hören. Vers 3, und der Herr sprach zu Jakob, kehr zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Hier sehen wir ein schönes Beispiel, wie Gott uns führt. Es begann mit einem Verlangen auf Jakobs Herzen. Und jetzt hat er ein klares Reden Gottes, das es bestätigt. Vielleicht ein Bibelvers, der dich anspricht oder ein prophetisches Wort. Gott kann auf viele Weisen zu uns reden. Und drittens, wir haben auch schon gesehen, dass die Umstände das bestätigt haben. In dem Fall war es das, dass Jakob gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Das ist nicht heil. Es ist dran, dass wir getrennte Wege gehen. Und wenn ihr diese Dinge in eurem Herzen und in eurem Leben merkt, dann tut das Nächste, was Jakob hier tut. Seht hier im Vers 4. Da sandte Jakob hin und rief Rahel und Lea aufs Feld zu seinen Tieren. Jakob holte sich Rat von seinen Frauen. Also hol dir Rat von deiner Frau, wenn du verheiratet bist, von deinem Mann. Und wenn nicht, von geistlich reifen Brüdern oder Schwestern. Und sieh, ob sie das auch sehen können, ob sie das auch bestätigen können, was du hörst und was du in deinem Herzen spürst. Da sandte Jakob hin und rief Rahel und Lea aufs Feld zu seinen Tieren. Und er sagte zu ihnen, ich sehe das Gesicht eures Vaters, dass er zu mir nicht wie früher ist. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Ihr selbst wisst ja, dass ich mit all meiner Kraft eurem Vater gedient habe. Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 10-mal verändert. Der Laban war ein echtes Schlitzohr. Kein guter Chef. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses anzutun. Ich denke an Josef, der nach vielen, vielen schweren Jahren zu seinen Brüdern sagen konnte, ihr hattet Böses beabsichtigt, aber Gott hat es zum Guten verwendet. Das tut er auch hier in Jakobs Leben. Wenn er so sagte, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, dann gebaren alle Tiere Gesprenkelte. Und wenn er so sagte, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, dann gebaren alle Tiere Gestreifte. Und Gott hat eurem Vater das Vieh entzogen und mir gegeben. Seht ihr, es war Gottes Wirken. Und es geschah zur Brunstzeit der Tiere, da erhob ich meine Augen und sah im Traum, und siehe, die Böcke, die die Tiere besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und scheckig. Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir, Jakob. Und ich sagte, hier bin ich. Und er sprach, erheb doch deine Augen und sieh, alle Böcke, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprengt und scheckig. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Also Gott gab hier Jakob durch einen Traum Einsicht und Führung. Und er segnete den Jakob und gab ihm Wohlstand. Hat Jakob das verdient? Nein. Es war Gottes reine Gnade, wie auch in unserem Leben. Gott segnet uns nicht wegen uns, sondern wegen einem anderen. In Jakobs Leben, Gott hat Jakob gesegnet, nicht weil er so gut war, sondern wegen Gottes Verheißung an Abraham, wegen einem anderen. Gott segnet uns, nicht wegen uns, sondern wegen einem anderen, wegen Jesus, wegen dem Bund, den wir in Jesus haben. Genauso wie er Jakob gesegnet hat, wegen dem Bund, den Abraham mit Gott hatte. Vers 13, ich bin der Gott von Bethel. Denkt an die Himmelsleiter, die Jakob dort gesehen hat, die ein Bild ist für Jesus. Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Mache dich jetzt auf, zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Also Jakob holte hier den Rat seiner Frauen ein und das ist weise. Ihr Männer, Gott hat euch eure Frauen als Hilfe gegeben. Gott gibt ihnen Einsicht. Und er sprach hier mit seinen Frauen über seine Erfahrungen mit ihrem Vater. Seht ihr, das ist wichtig in der Ehe, in der Familie. Jakob hatte offene und direkte Kommunikation mit ihnen. Hat nicht nur irgendwie Andeutungen gemacht zwischen den Zeilen, sondern hat offen kommuniziert. Und er teilte hier seine Gedanken mit seinen Frauen. Er teilte auch seine Erlebnisse mit Gott mit ihnen. Und das müssen auch wir tun. Müssen auch wir lernen, besonders wir Männer. Ich spreche da auch zu mir selbst. Erzähl deiner Frau, erzähl deinen Kindern von deinem Glauben. Erzähl von deinen Erlebnissen mit Gott. Erzähl von deinen Erkenntnissen, die er dir geschenkt hat aus seinem Wort. Lass sie Anteil haben daran. Das baut Gemeinschaft und es baut ihren Glauben. Da antworteten Rahel und Lea und sagten zu ihm, haben wir noch einen Anteil und ein Erbe im Haus unseres Vaters? Haben wir ihm nicht als Fremde gegolten? Denn er hat uns verkauft und hat sogar unseren Kaufpreis völlig verzehrt. Also Laban hat die Mitgift ausgegeben, die eigentlich für sie war. Hätte eigentlich auf ein separates Sparbuch legen sollen. Denn all unser Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, uns gehört er und unseren Kindern. So tu nun alles, was Gott zu dir gesagt hat. Hey, super. Jakob hat das alles ausgebreitet vor seinen Frauen, was in seinem Herzen abgeht, was Gott ihm gezeigt hat. Und seine Frauen geben ihm das okay. Kommt die Bestätigung. Und das ist eine starke Bestätigung, wenn deine Frau sagt, ja, ich sehe da Gottes Hand, das ist dran, lass uns das tun. Das ist vielleicht das erste Mal, dass diese Familie eins war in einer Sache. Also Jakob hatte Gottes Reden, er hatte diese Sehnsucht in seinem Herzen, er hatte Bestätigung durch Umstände und jetzt hat er auch noch die Bestätigung von seinen Frauen. Die sagen, ja, wir sehen das auch, wir gehen mit, wir stehen hinter dir. Vers 17. Da machte Jakob sich auf und hob seine Kinder und seine Frauen auf die Kamele und trieb all sein Vieh weg und all seine Habe, die er erworben, das Vieh seines Eigentums, das er in Paddan Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaak in das Land Kanaan zu kommen. Laban aber war gegangen, um seine Schafe zu scheren. Da stahl Rahel den Teraphim, der ihrem Vater gehörte. Teraphim war so ein Götze, so eine kleine Götzenstatue, so ein Hausgötze, könnten wir sagen. Laban war ein Götzendiener. Und es war eigentlich gut, dass Jakob seine Familie aus diesem Umfeld wegführte, dass sie da rauskommen. Aber Rahel nahm den kleinen Götzen mit. Warum? Wahrscheinlich hatte der Teraphim etwas mit dem Erbe zu tun. Dieser kleine Hausgötze wurde weitergegeben an den Erben. Und Rahel sagt hier, glaube ich, das Erbe gehört uns. Übrigens, Klammerbemerkung, wenn man deinen Gott stehlen kann, dann hast du einen falschen Gott. Dann ist er zu klein. Und du weißt, dein Gott ist es, wofür du lebst, warum dein Leben sich dreht. Also wenn man dir deinen Gott wegnehmen kann, sagen wir das Auto oder das iPhone oder den Aktienschein oder was immer es ist, wenn man dir deinen Gott wegnehmen kann, dann ist es ein Zeichen, dass du den falschen Gott hast. Dass du für einen falschen Götzen lebst, der zu klein ist. Der wahre Gott, unser Schöpfer, hält uns in seinen Händen. Und ich mag das, dass Jesus gesagt hat in Johannes 10, niemand kann euch aus meiner Hand rauben. Hey, das ist ein Gott, der es wert ist, für ihn zu leben. Vers 20, und Jakob täuschte Laban, den Aramäer, weil er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Das war ein Werk des Fleisches. Er handelt hier wieder aus Angst, aus Unglauben. Gott hat ihm gerade gesagt, zieh zurück, ich bin mit dir. In Bethel, im Kapitel 28, im Vers 15, hat Gott zu ihm gesagt, siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen. Also ich glaube, Jakob hätte mit erhobenem Haupt und mit Zuversicht dem Laban die Hände schütteln können und sich von ihm verabschieden können und ausziehen können. Es war nicht nett, es war nicht höflich, sich so heimlich davon zu stehlen. Es ist ein Stück weit verständlich, dass der Laban sauer war. Deswegen. Hey, wenn du deinen Job kündigen willst, dann tu das offen und direkt. Bleib nicht einfach zu Hause und komm nicht mehr auf die Arbeit. Und wenn du die Gemeinde verlassen willst, dann komm und verabschied dich. Schleich dich nicht einfach heimlich weg. Es gehört einfach zum guten Anstand. Ich hoffe, du kannst das tun mit gutem Gewissen und geführt von Gott. Und das ist okay. Angst ist immer ein schlechter Führer und Angst ist nicht von Gott. Im 2. Timotheusbrief heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Mutlosigkeit gegeben oder Furchtsamkeit oder Feigheit, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. Vers 20, und Jakob täuschte Laban den Aramäer, weil er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und er floh, er und alles, was er hatte. Und er machte sich auf und setzte über den Strom und richtete sein Gesicht auf das Gebirge Gilead. Am dritten Tag aber wurde dem Laban berichtet, dass Jakob geflohen sei. Dann nahm er seine Brüder mit sich und jagte ihm 7 Tage Reisen weit nach und holte ihn auf dem Gebirge Gilead ein. Laban konnte natürlich viel schneller reiten als Jakob mit all seinen Schafen und Ziegen und dem ganzen Haushalt, den er mit sich geführt hat. Vers 24, Gott aber kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm, nimm dich in Acht, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Also Gott hält hier seine gnädige Hand über Jakob und beschützt ihn. Und er erscheint dem Laban im Traum und sagt ihm, hey, wenn du meinen Sohn anfasst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Und wenn wir nur immer in diesem Bewusstsein leben würden, als Söhne Gottes, als Töchter Gottes, ich glaube, dann würden wir mit viel mehr Zuversicht leben, als wir es oft tun. Und Laban erreichte Jakob, als Jakob sein Zelt auf dem Gebirge aufgeschlagen hatte, und auch Laban schlug es mit seinen Brüdern auf dem Gebirge Gilead auf. Und Laban sagte zu Jakob, was hast du getan, dass du mich getäuscht und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt hast? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich getäuscht und hast es mir nicht mitgeteilt? Ich hätte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesängen, mit Tamburin und mit Zither. Das ist eher unwahrscheinlich. Und du hast mich nicht einmal meine Söhne und meine Töchter küssen lassen. Na stimmt, das wäre nett gewesen, wenn er das getan hätte. Nun, du hast töricht gehandelt. Es stünde in der Macht meiner Hand, übel mit euch zu verfahren. Und das war wohl auch seine Absicht. Aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir geredet und gesagt, nimm dich in Acht, mit Jakob Gutes oder Böses zu reden. Nun denn, du bist nun einmal weggegangen, weil du dich so sehr nach dem Haus deines Vaters sehntest. Warum aber hast du meinen Gott gestohlen? Und wieder, was für ein lächerlicher Gott es ist, wenn man den stehlen kann. Wenn man deinen Gott stehlen kann, hast du den falschen Gott. Da antwortete Jakob und sagte zu Laban, ja, ich fürchtete mich, denn ich sagte mir, du würdest deine Töchter von mir reißen. Doch bei wem du deinen Gott findest, der soll nicht am Leben bleiben. Untersuche hier vor unseren Brüdern, was bei mir ist und nimm es dir. Jakob aber wusste nicht, dass Rahel ihn gestohlen hatte. Da ging Laban in das Zelt Jakobs und in das Zelt Leas und in das Zelt der beiden Mägde und fand nichts. Und er kam aus Leas Zelt und ging in das Zelt Rahels. Rahel aber hatte den Teraphim genommen und ihn in den Kamelsattel gelegt und sich draufgesetzt. Und Laban tastete das ganze Zelt ab und fand nichts. Da sagte sie zu ihrem Vater, mein Herr, zürne nicht, dass ich nicht vor dir aufstehen kann. Denn es geht mir nach der Weise der Frauen. Ich habe meine Tage. Und er durchsuchte alles und fand den Teraphim nicht. Also ihr wisst, wenn eine Frau ihre Tage hatte, dann galt sie als unrein damals und auch alles, worauf sie gesessen hat, galt als unrein. War später im Gesetz auch so geschrieben. Also eigentlich auch der Götze, auf dem sie da gesessen ist. Ich glaube, der Laban hätte ihn wohl auch gar nicht mitgenommen, selbst wenn er ihn gefunden hätte. Rahel war aus demselben Holz geschnitzt wie ihr Vater. Der Apfel ist nicht weit vom Stamm gefallen. Ich glaube, wir sehen hier wieder ein Beispiel, welchen Einfluss Eltern auf ihre Kinder haben können, sei es im Positiven wie im Negativen. Und er durchsuchte alles und fand den Teraphim nicht. Und jetzt platzt dem Jakob der Kragen, da hat sich wahrscheinlich einiges aufgestaut in den letzten 20 Jahren. Da wurde Jakob zornig und stritt mit Laban. Und Jakob antwortete und sprach zu Laban: Was ist mein Verbrechen und was meine Sünde, dass du so hitzig hinter mir her bist? Da du all meine Sachen durchtastet hast, was hast du gefunden von allen Sachen deines Hauses? Lege es hierher vor meine Brüder und deine Brüder, sie sollen zwischen uns beiden entscheiden. 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht. Ich habe es ersetzen müssen, von meiner Hand hast du es gefordert. Mochte es gestohlen sein bei Tag, mochte es gestohlen sein bei Nacht. Und Laban war da viel strenger, als es eigentlich üblich war damals. Also die Tiere, die in der Nacht zerrissen wurden, die mussten normalerweise nicht ersetzt werden von dem Hirten. Ich meine, was man da sehen kann, dafür war man auch nicht verantwortlich. Aber Laban war ein harter Arbeitgeber. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht, ich habe es ersetzen müssen, von meiner Hand hast du es gefordert. Mochte es gestohlen sein bei Tag, mochte es gestohlen sein bei Nacht. So ging es mir. Am Tag verzehrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht und mein Schlaf floh von meinen Augen. 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen. 14 Jahre habe ich dir für deine beiden Töchter gedient und 6 Jahre für deine Herde. Und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks für mich gewesen wäre, gewiss, du hättest mich jetzt mit leeren Händen entlassen. Also Gott hat Jakob beschützt und für ihn gesorgt. Und auch wir sind natürlich unter seinem Schutz. Und er hat auch uns verheißen, dass er uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und all dieses wird euch hinzugefügt werden. Mein Elend und die Arbeit meiner Hände hat Gott angesehen und hat gestern Nacht entschieden. Da antwortet Laban und sagte zu Jakob: Die Töchter sind meine Töchter und die Söhne sind meine Söhne und die Tiere sind meine Tiere und alles, was du hier siehst, gehört mir. War nicht wirklich wahr, oder? Die hatten eine klare Vereinbarung. Aber meinen Töchtern gegenüber, was könnte ich ihnen heute tun? Oder ihren Söhnen, die sie geboren haben? Und nun komm, lass uns einen Bund schließen, ich und du, der sei zum Zeugnis zwischen mir und dir. Dann nahm Jakob einen Stein und richtete ihn als Gedenkstein auf. Und Jakob sagte zu seinen Brüdern: Sammelt Steine. Da nahmen sie Steine und machten daraus einen Haufen und aßen dort auf dem Haufen. Und Laban nannte ihn Jega Sahaduta. Und Jakob nannte ihn Gal Ed. Steinhaufen des Zeugen im Aramäischen und im Hebräischen. Und Laban sagte: Dieser Haufen sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Darum gab man ihm den Namen Gal-Ed und Mitzbah, heißt so viel wie Warte, weil er sagte: Der Herr halte Wache zwischen mir und dir, wenn wir uns nicht mehr sehen. Wenn du meine Töchter unterdrücken und wenn du noch andere Frauen zu meinen Töchtern hinzunehmen solltest, kein Mensch ist bei uns, siehe Gott ist Zeuge zwischen mir und dir. Also wenn es auch kein Mensch sehen kann, Gott sieht alles. Und Laban sagte zu Jakob: Siehe dieser Haufen und siehe der Gedenkstein, den ich errichtet habe zwischen mir und dir. Dieser Haufen sei Zeuge und der Gedenkstein ein Zeugnis, dass ich nicht über diesen Haufen zu dir hinausgehe und dass du über diesen Haufen und diesen Gedenkstein nicht zu mir hinausgehst zum Bösen. Also hier ist die Linie. Du lass mich in Ruhe und ich lass dich in Ruhe. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors soll zwischen uns richten, der Gott ihres Vaters. Da schwor Jakob bei dem Schrecken seines Vaters Isaak. Und Jakob opferte ein Schlachtopfer auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen. Und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Also die zwei Schlitzohren schlossen jetzt Waffenstillstand. Und Laban stand früh am Morgen auf, küsste seine Söhne, das heißt seine Enkelkinder, und seine Töchter und segnete sie. Und Laban ging und kehrte an seinen Ort zurück. Puh, ist ja nochmal gut gegangen. Seinen Onkel Laban, der ihm so seelenverwandt war, den hat er für ein für alle Mal losgehabt. Aber nächste Woche wird es nochmal richtig haarig. Da kommt nämlich Jakobs haariger Bruder Esau, der ihm geschworen hat, ihn umzubringen. Der wartet schon auf ihn. Der ist sogar schon mit 400 Mann unterwegs zu ihm. Also es bleibt spannend. Lass uns beten. Danke, Vater, dass du treu bist und treu bleibst, selbst wenn wir untreu sind. Und Vater, ich danke dir, dass deine Gnade neu ist, jeden Morgen. Ich danke dir, dass du vertrauenswürdig bist. Und ich danke dir, dass du über uns wachst und dass du uns versorgst. Und Vater, bitte hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns, dir zu gehorchen. Hilf uns, eine gute Einstellung zu haben. Hilf uns, mit Glauben und mit Liebe und mit Hoffnung zu leben. Und hilf uns, Vater, dass wir unsere Arbeit und alles, was wir tun, für dich tun. Hilf uns, deine Zeugen zu sein. Bewahr uns vor Neid und Eifersucht und halt uns nah bei dir. Lass uns immer dich vor Augen haben. Danke, dass wir mit dir leben dürfen, jeden Tag neu. Danke, dass du so bist, wie du bist. Ein guter, barmherziger, gnädiger Gott. Das schätzen wir so sehr an dir. Segne uns jetzt, wenn wir von hier rausgehen und unser Missionsfeld betreten, und mach uns zu deinen Zeugen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.